Ist heute Erntefest, wie das in vielen Dorfanzeigen und Dorfmitteilungen heißt? Nein, heute ist Erntedankfest. Auch an diesem Beispiel aus unserer Sprache lernen wir, das christliche Abendland, das war einmal. Aber das soll heute nicht unser eigentliches Thema sein. Falls aber jemand denkt, alle hier kennen sich mit den Grundlagen des Christentums aus, dann gilt das hoffentlich und wahrscheinlich für alle hier in diesem Raum. Aber so wie wir diese Kirche verlassen, können wir das heutzutage nicht mehr voraussetzen. Probiert das ruhig mal aus. Ich habe das mit meinem Schwiegersohn erlebt, was der alles nicht mehr weiß. Okay, was der alles nicht mehr weiß. Erntfest statt Erntedankfest, das ist die Realität in Deutschland. Wie auch immer es genannt wird, vielleicht müsste man es in unseren Gegenden verlegen auf Mitte oder sogar Ende Oktober, denn als das Erntedankfest terminiert wurde, gab es in Norddeutschland so gut wie keinen Mais. Auch wenn man es kaum erinnern mag, erst in meiner Jugend war man in der Lage, Mais zu züchten, der ganz im Norden überhaupt in diesen großen Mengen wuchs. In Schleswig-Holstein an der Nordseeküste kam er noch später an. Und auch heutzutage wird er dort 2 bis 4 Wochen später gehäckselt als bei uns. Also sollen wir das Erntefest verlegen? Eigentlich ist das nicht nötig. Es gibt ja sowieso kaum noch Bauern, könnte man sagen, aber das ist nicht der Grund. Ich war ja froh, Karin, dass du hier bist und nach vorne gekommen bist. So haben wir wenigstens einen landwirtschaftlichen Betrieb hier vertreten und das ist von der Anzahl her auch ein Stück weit die Realität in unserer Gesellschaft. Ja? Während vor Jahrzehnten noch fast alle eine kleine Landwirtschaft hatten, ernähren uns heute wenige Betriebe, wenige Menschen mit der ganzen Bevölkerung und im Export auch noch darüber hinaus. Warum also überhaupt Erntedank? Zum einen, weil Lebensmittel immer noch in der Landwirtschaft erzeugt werden. Diese Betriebe und die Menschen mit ihrer Mühe und Arbeit damit unsere Existenz sichern. Aber vor allem, weil auch Löhne und Gehälter und auch Unternehmensgewinne und Renten letzten Endes auf Arbeit, Mühe und Anstrengung beruhen. Und doch manchmal alles vergeblich ist. Das ist letztendlich auch wie Ernte. Ich glaube, Erntedank ist heute auch noch wichtig, weil wir fast täglich in den Medien sehen, dass sogar Essen und Trinken in vielen Teilen der Welt nicht selbstverständlich sind. Und die Probleme bzw. ihre Ursachen liegen keineswegs immer nur in den betroffenen Ländern. Vieles ist auch heute noch Folge eines europäischen Kolonialismus, Folge von willkürlichen Grenzziehungen. Guckt euch mal Nordafrika an mit den geraden Linien. Das ist nicht nach Landschaft gezogen worden. Manche Länder leiden heute noch in ihrer Bevölkerungsstruktur unter dem Sklavenhandel durch europäische Mächte. Und auch heute agiert Europa, zum Beispiel in Afrika, noch immer primär im Eigeninteresse und selten auf Augenhöhe. Mein ghanaischer Freund Ndako nennt das Mental Colonialism, also Kolonialismus, der in den Köpfen stattfindet. Wirtschaftliche Herrschaft in den Köpfen, durch Konzerne, durch politische Strukturen und oft genug auch, wenn wir europäisch denken von der Verursacherseite, oft genug auch militärisch, bis heute. Zurück zur Landwirtschaft. Ich möchte euch heute durch das ganze Buch Ruth mitnehmen. Wir werden heute also Frauenpower sehen, aber vor allem auch Gottespower. Wir haben einen Erntedanktext mit Ernte von Getreide und Gottes Wirken. Also ganz das Richtige für den heutigen Fest- und Dankgottesdienst. Ich habe für diese Ebene für diese Predigt drei Ebenen gefunden. Erst einmal möchte ich in Auszügen viel aus dem Buch Ruth lesen, weil alleine die Geschichte berührt. Die Texte habe ich genommen aus Hoffnung für alle. Zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech von der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kiljon ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Wer kennt das Buch Ruth? Wer weiß, wie die Geschichte läuft? Okay, das zeigt, es lohnt sich, dass wir da mal durchgehen. Elimelech, der Vater, so geht es dann im Vers 3 weiter. Doch dann starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab, die hießen Orpa und Ruth. Nach etwa 10 Jahren starben auch Machlon und Kiljon. Nun hatte Noomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Unterwegs sagte Noomi zu ihnen: Geht doch wieder zurück in euer Elternhaus, kehrt um. Möge der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr sie den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause an der Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter. Die beiden fingen an zu weinen und widersprachen ihr: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Doch Noomi entgegnete: Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mich unbedingt begleiten? Da weinten die beiden noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Ja, vielleicht kennen manche diese Worte aus Traupredigten, obwohl es zwischen zwei Frauen gesprochen wurde, passt es auch da. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Als Noomi mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem kam, begann gerade die Gerstenernte. In Bethlehem, wir kommen jetzt ins zweite Kapitel. In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas. Boas war wohlhabend und einflussreich. Eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter: Ich möchte auf die Felder gehen und dort Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Ja, antwortete Noomi, geh nur. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ähren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe Elimelechs gehörte. Boas erkundigte sich bei dem Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte: Zu wem gehört diese junge Frau da? Sie ist eine Moabiterin, die mit Noomi aus Moab zurückgekehrt ist, erwiderte der Mann. Da sagte Boas zu Ruth: Ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ährenlesen gehen. Bleib hier bei meinen Mägden, die die Gaben binden. Sammle immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Ich habe ihnen verboten, dich zu belästigen. Wenn du Durst hast, dann geh ruhig zu den Krügen dort und trink von dem Wasser, das meine Männer geschöpft haben. Da warf Ruth sich vor ihm nieder und fragte: Womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas antwortete: Man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes deiner Schwiegermutter beigestanden hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht gekannt hast. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er all deine Taten reich belohnen. Bis zum Abend arbeitete Ruth auf dem Feld. Als sie die Ähren ausklopfte, hatte sie 15 Kilogramm Gerste beisammen. Sie brachte das Getreide nach Hause und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Dann gab sie ihr die gerösteten Körner, die sie vom Mittagessen übrig behalten hatte. Ruth berichtete: Der Mann, der mich auf sein Feld gelassen hat, hieß Boas. Der Herr segne ihn, rief Naomi erfreut. Jetzt sehe ich, Gott hat uns nicht unserem Schicksal überlassen. Es ist gut, wenn du mit seinen Mägden hinausgehst, meinte Naomi. Auf einem anderen Feld würde man dich vielleicht belästigen. So arbeitete Ruth während der ganzen Gersten- und Weizenernte zusammen mit den Mägden des Boas. Sie wohnte weiter bei ihrer Schwiegermutter. Soweit ein erster langer Abschnitt des Textes. Gott segnet Ruths Entscheidung, ihrer Schwiegermutter beizustehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Was mich fasziniert ist, nicht erst mit dem Missionsbefehl im Neuen Testament ist Gott offen für Menschen anderer Völker. Vor kurzem predigte ich über Naeman, jetzt ist es Ruth. Ruth und ihre Entscheidung, auf gute Aussichten bei ihrem Ursprungsvolk zu verzichten und sich Gottes Volk anzuschließen. Wenn Gott nicht erlauben würde, dass auch Menschen außerhalb seines erwählten Volkes zu ihm gehören dürfen, würden wir vermutlich immer noch an die fiesesten Götter glauben hier im Norden. Oder an nichts. Oder an Schicksal. Die ach so aufgeklärte Zeit, in der wir leben, hat nicht dazu geführt, dass Menschen alles naturwissenschaftlich betrachten, sondern dass sie alles Mögliche glauben und alles Unmögliche. Und manches davon macht Angst. Und manchmal macht es sogar krank. Und leider waren und sind christliche Kirchen und Gemeinschaften daran aufs Übelste beteiligt. Ich wechsle von Ruth zu mir. Als ich zu Ende studiert hatte, war ich ohne eigenes Verdienst mit einem Stipendium der EU 2 Trimester in Großbritannien zum Studieren gewesen. In der Region zwischen Bremen und Hamburg hatte ich dadurch aufgrund meiner Englischkenntnisse gute Chancen, im Im- und Exportgeschäft großer Firmen zu arbeiten. Zu meiner Zeit, in meiner Jugend, hatten noch nicht so viele die Möglichkeit, im Ausland zu studieren, wie das heute der Fall ist. Aber mit dieser Arbeit in den Städten war das so eine Sache. Ich machte Jugendarbeit in der Gemeinde in Schesel. Ich entschied mich darum, die aus jahrelangem Familienstreit fast kaputte Firma meiner Eltern mit einem Bankkredit zu kaufen, um frisches Geld ins Haus zu bekommen. Und der Herr hat diesen Weg gesegnet. Er ist ein liebevoller, wohlwollender Gott. Mein erstes Fazit aus diesem Text: Gottes Weg ist ein guter Weg. Ich meine damit nicht Religion. Ich meine damit auch nicht eine bestimmte Gemeinde. Mit Gottes Weg meine ich seine Gedanken über dich. Seine Gedanken über dich und mich sind gut. Bis in Ewigkeit. Aber der Text erinnert mich an mehr. Ich erzähle die Geschichte ein Stück weiter. Die Passage aus Kapitel 3 ist uns vermutlich etwas fremd. Das damalige Rollenverständnis Mann, Frau hat sich heutzutage gewandelt und ich finde, es hat sich zum Guten gewandelt. Wie dem auch sei, Ruth, ja, das ist, also wenn ihr das mal nachlesen wollt, das ist durchaus delikat, wenn man ein bisschen Fantasie spielen lässt. Ruth bietet sich Boas an. Schleicht sich in sein Haus, versteckt sich am Fußende seines Bettes auf Empfehlung ihrer Schwiegermutter. Krasse Kiste. Er ist aber ein Ehrenmann. Er vergreift sich nicht an Ruth. Nach ein paar am Anfang von Kapitel 4 beschriebenen klärenden Gesprächen heiratet Boas Ruth. Ruth, die Ausländerin, die Mittellose, aber auch Ruth, die Lebenstüchtige. Ruth, die Lösungen findet. Ruth, die angesichts ihrem zu ihrer Schwiegermutter halten, Ruth, die Treue verkörpert. Sah sie vielleicht auch gut aus? Wenn es nur daran gelegen hätte, das hätte Boas ja in der Nacht am Fußende seines Bettes haben können. War es seine gesunde Ethik? Mitleid? Es wird im Buch Ruth nicht erklärt, aber es läuft. Es läuft sogar sehr, sehr gut. Gut für Ruth. Gut für ihre Schwiegermutter. Gut für Boas. Sie bekommen mindestens ein Kind. Und Kinder werden zumindest in der damaligen Zeit als Segen betrachtet. Aber es läuft auch gut für dich und für dich und für dich und für mich. Dazu sage ich später noch was. Lasst uns erst einmal noch schauen, was wir bis hierher mitgeteilt bekommen. Da sind zunächst die mittlerweile verstorbenen Ehemänner von Ruth und Ruths Schwester. Sie waren vor Hunger aus ihrem Land nach Moab geflüchtet und von diesem fremden Volk aufgenommen worden. Und dann Ruth, zurück aus dem Land ihrer Geburt in das Land ihrer verstorbenen Männer und ihrer Schwiegermutter. Das ist ein anderes Verhältnis, als man gemeinhin in Bezug auf Schwiegermütter unterstellt, oder? Schwiegermutter, warum stehst du denn da draußen im Regen? Geh doch nach Hause. Ja, mit solchen flapsigen Sprüchen beschreiben wir das Verhältnis eher mal. Hier ist eine wirklich enge, vertrauensvolle und ich würde sagen, wenn wir den weiteren Verlauf der Geschichte sehen, eine segensstifte Beziehung zwischen diesen beiden Frauen entstanden und trägt. Ruth reist um ihrer Schwiegermutter willen in ein fremdes Land, nicht als Urlaub. Sie verlässt ihr Zuhause, ihr Heimatland. Sie wird eine Fremde und doch Ruth darf im fremden Land als Ausländerin ihre Lebensgrundlage schaffen und wird unter besonderen Schutz gestellt. Nicht ausgenutzt, nicht missbraucht. Fazit 2. Die Bibel hat ein Herz für Flüchtlinge in Not. Gott befiehlt sie uns an. Manche von uns haben das Schicksal Flucht in ihrer Familiengeschichte mit drin. Manche sogar von den Älteren unter uns haben es selber erlebt. Und Jesus musste als Kind auch mit seinen Eltern vor Herodes fliehen. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben viele jedes Weihnachten von Jesu Flucht gehört. Aber als sie Flüchtende vor sich hatten, haben sie doch ganz oft die Tür zugeschlagen. Haben für ein paar Kartoffeln ein ganzes Silberbesteck erwuchert. Läuft es heute besser? Mein Großonkel war zwischen den Weltkriegen nach Amerika ausgewandert. Wirtschaftsflüchtling hätte man ihn heute genannt. Die Bibel hat ein Herz für Flüchtlinge, auch für Wirtschaftsflüchtlinge. Ich auch. Du auch. Es gibt ein drittes, was ich euch heute aus der Geschichte lesen möchte. Das ist der Hammer. Ich lese uns nun noch aus den letzten Versen des Buches Ruth, Kapitel 4, 13 bis 17. So wurde Ruth Boas Frau. Er schlief mit ihr und der Herr ließ sie schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen von Bethlehem zu Naomi, gelobt sei der Herr, er hat dir mit diesem Kind jemanden gegeben, der für dich sorgen wird. Möge dein Enkel berühmt werden bei den Israeliten. Er wird dir viel Freude schenken und sich um dich kümmern, wenn du alt geworden bist. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie ist mehr wert für dich als 7 Söhne. Ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen Obed, Diener des Herrn. Obed wurde Vater des Isais. Und dessen Sohn war König David. Deswegen, finde ich, ist dieser Teil der Geschichte ein echter Hammer. Ruth ist in direkter Linie die Uroma von König David. Und David war in direkter Linie ein Stammvater von Jesus. Eine Ausländerin in der Linie Jesu. Wir kennen nicht viele Nicht-Israeliten, die zu Gott gehörten, bevor Jesus kam. Aber die Idee, dass Gott alle Menschen im Blick hat und schon im Alten Testament den Befehl gibt, den Fremdling im Land gut zu behandeln, das ist von Anfang an dort angelegt. Warum ist das so wichtig? Im neuen Jerusalem wird jeder von uns ein Fremdling sein. Aber schon jetzt haben wir die Verheißung, dass wir bei Jesus und beim Vater ein Zuhause in Ewigkeit finden. Das ist angelegt in der Geschichte von Ruth, die mit Witwenschaft und Heimatverlust, mit ungestilltem Hunger und Not beginnt, mit guter Versorgung und Aufnahme weitergeht und weit über die damalige Zeit und unsere Zeit hinausweist. Von guter Versorgung im Hier und Jetzt bis zum wunderbaren Zuhause in Ewigkeit. Manche nennen das auch Unendlichkeit. Amen.